Deutschlandfunk. Systemfragen.
Da sind wir heute am 2. März 2023 mit der ersten Ausgabe unserer neuen Sendung Systemfragen aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Ab jetzt jede Woche donnerstags ein Thema aus dem Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften. Wir schauen, warum läuft es bei bestimmten Sachen in unserer Gesellschaft eigentlich so, wie es läuft. Inklusive Blick über den ein oder anderen Tellerrand. Ich bin Katrin Kühn, Redakteurin in der Deutschlandfunk Wissenschaft, und ich freue mich total. Erstens, dass wir diese neue Sendung jetzt haben, und zweitens auf unser erstes Thema jetzt. Und Anlass ist er hier.
ChatGPT.
ChatGPT.
Die neuen KI-Modelle wie ChatGPT.
GPT ist ein künstliches Intelligenzmodell, das auf natürliche Sprache trainiert ist, um menschenähnliche Texte zu erzeugen.
Dieser Chatbot.
ChatGPT, der neue Chatbot, mit all seinen Möglichkeiten, aber auch seinen Gefahren, Risiken. Wenn wir eine Software auf Basis künstlicher Intelligenz unsere Texte, Briefe, Seminararbeiten oder mehr schreiben lassen, was für Folgen hat das? Welche Regeln sind da nötig? Genau da setzen wir jetzt an für die nächsten fast 20 Minuten. Und zwar nicht, wie das konkret bei ChatGPT aussieht, dazu gibt es ja schon ziemlich viel, sondern es geht um eine Frage, die hinter dem allen steht, nämlich: Warum ist das eigentlich so, dass die Ethik so oft an zweiter Stelle steht bei technischen Neuerungen? Warum wird etwas erst genutzt und dann diskutiert? Sprich, warum kommen Ampeln, Tempobegrenzung und Sicherheitsgurte erst, wenn schon viele Autos auf der Straße sind und die Unfälle passieren, die schlimmen Unfälle? Mein Kollege Andreas Beckmann hat sich dafür uns reingewühlt und auch einige überraschende Antworten bekommen. Eine auch schon direkt zu Beginn der Recherche, oder?
Ja, mich hat die Frage erstmal historisch interessiert. Ist das tatsächlich so, wie wir vermuten? Und wenn ja, war das immer schon so? Oder gab es da vielleicht auch Ausnahmen? Und wenn ja, wiederum, was könnte man aus denen lernen? Und damit habe ich mich an Reinhold Bauer gewandt. Der ist Professor für Wirkungsgeschichte der Technik in Stuttgart. Und ich habe den vor Jahren schon mal interviewt, weil er sich um Innovationen immer kümmert und um die Frage, wann gelingen die oder wann scheitern die. Aber Ethik hat tatsächlich in seinen Forschungen noch nie eine Rolle gespielt. Und ihm ist auch kein anderer Technikhistoriker eingefallen, der sich schon mal mit der Frage beschäftigt hätte, wie Ethik mit Technologieentwicklung eigentlich korrespondiert und ob es da Muster gibt, die sich historisch dann wiederholen.
Das ist ja total spannend. Als wir uns die Frage gestellt haben, also da weiß ich noch, dass wir spontan gedacht haben, klar, da gibt's ganz sicher was.
Ja, da gibt's auch was, ganz sicher, hat Reinhold Bauer auch gesagt. Und er hat mir geraten, mich an Technikphilosophinnen zu wenden. Und eine der wichtigsten auf diesem Gebiet in Deutschland ist Judith Simon, Professorin in Hamburg und Mitglied des Ethikrates auch. Und sie hatte dann noch eine ziemlich verblüffende Antwort auf unsere Frage. Sie sagt nämlich, Ethik spielt in der Technologieentwicklung ständig eine Rolle. Es redet nur kaum jemand darüber.
Wenn man mal ganz grundlegend fragt, worum es in der Ethik geht, dann geht es ja um Fragen darum, was wir tun sollen und was wir lassen sollen und aus welchen Gründen wir das tun sollen. Und im Grunde genommen geht es um eine Gestaltung dessen, wie die Welt sein soll oder wie wir handeln sollen. Und Technologien sind ein Stück weit natürlich auch genau dieses Einschreiben von Wünschen, wie die Welt gestaltet werden soll. Und deswegen kann man sagen, dass Technik ein Stück weit auch Ethik mit anderen Mitteln ist.
Das heißt dann also, jede Technik ist eigentlich der Versuch, die Welt besser oder sagen wir gut zu machen. Nur was dann gut sein soll, das liegt zunächst mal allein im Empfinden der Entwicklerin oder des Entwicklers.
Das heißt dann ja, wir müssten die Frage anpassen. Danach wäre die Ethik immer da, aber eben eine sehr freie Form von Ethik. Und das andere ist dann, was ist der gesellschaftliche Konsens dazu? Also welche Gestaltung wollen wir alle?
Genau, wir müssen die Frage im Grunde erweitern oder breiter diskutieren, damit sie gesellschaftlich thematisierbar wird. Und deshalb, hat Judith Simon mir erzählt, wird Ethik auch immer mehr Inhalt von Lehre und Forschung in den Technikwissenschaften. In Hamburg, wo sie ist, gibt es dazu eine Pflichtvorlesung im ersten Semester. Damit wird so ein bisschen die Neugier geweckt in den Köpfen der Studentinnen, auch bei denen, die sich vielleicht erstmal gar nicht dafür interessieren. Aber das Interessante ist, sagt Judith Simon, die meisten Studierenden wollen durchaus ethische Debatten führen.
Ja, das haben wir dann auch selbst gemerkt. Also wir haben nämlich einige der Fragen, die wir zu dem Thema heute hatten, die haben wir auch Studierenden gestellt, wie sie das sehen. Und zwar von der TU Darmstadt aus dem Fach Technik und Philosophie da, zum Beispiel Edda.
Also ich bin Edda, ich bin 61 Jahre alt und Informatikerin und ich habe jetzt angefangen, Technikphilosophie zu studieren, weil es mich einfach interessiert, was neue Techniken mit unserem Leben machen, wie das unser Leben beeinflusst.
Und sie hat dann noch genau dazu was zu dem Punkt gesagt, bei dem wir eben waren, nämlich, dass Ethik schon in der Entwicklung von Neuem veranlagt ist.
Wir haben bei einer neuen Technologie immer Möglichkeiten und natürlich auch Chancen, die wir nicht sehen, wenn wir ethische Aspekte nicht berücksichtigen. Also wir verspielen die Chancen, nicht wirtschaftliche Themen im Vordergrund zu sehen, sondern ein möglichst breites Wohl für die Allgemeinheit im Vordergrund zu sehen.
Genau dieses Allgemeinwohl könnte und sollte stärker Thema werden, sagt Judith Simon. Anders als in Hamburg fehlen aber an vielen Unis noch Ethikprofessuren. Und sie meint, das sei einfach eine Frage der Wissenschaftskultur, die sich entwickeln müsse. Noch wird Ethik tatsächlich von vielen Technologieentwicklern, Ingenieurwissenschaftlern als eine Bremse angesehen. Und muss man ehrlicherweise sagen, das sind ethische Debatten ja auch, die kosten erstmal Zeit. Aber sie können langfristig eben auch durchaus helfen. Man kann so eine Technologie bekommen mit einer starken ethischen Grundlage und das nützt einem spätestens, wenn es um die Einführung dieser Technologie geht. Da kann man vielleicht sogar Zeit sparen, vor allen Dingen aber kann man da Vertrauen schaffen und Akzeptanz dann fördern.
Aber ein großer Punkt ist da ja, Sachen wie ChatGPT jetzt zum Beispiel, die werden ja entwickelt, um damit Gewinn zu machen.
Ja klar, das kann man kaum bestreiten, will auch niemand bestreiten. Und das Problem an den Unis ist dann natürlich, was in diesen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die diese Gewinne machen wollen, was da dann diskutiert wird oder eben auch nicht, das erfährt an der Uni kaum jemand. Und wenn, dann meistens erst hinterher und dann kommt womöglich raus, dass ethische Fragwürdigkeiten der eigenen Geschäfte im Unternehmen allen bekannt waren, aber beiseite gewischt wurden. Also das berühmte Beispiel ist die Ölindustrie, die wusste schon längst von den Klimafolgen ihrer Produkte. Oder auch die Tabakindustrie, die natürlich wusste, welche Folgen das Rauchen hat.
Richtig, und da beim Thema Rauchen, da passt jetzt wieder was. Ein Beispiel, das uns einer der Studierenden von der TU Darmstadt mitgegeben hat. Julian Pfeiffer war das.
Das lässt sich an einem Beispiel der Einweg-E-Zigarette ganz gut verdeutlichen. Die erleben gerade in Deutschland einen absoluten Boom, gerade bei jungen Menschen. Aber wenn man da ethisch drüber nachdenkt, merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass sehr fragwürdig ist, dass dafür Rohstoffe verbraucht werden, die kommenden Generationen vielleicht weniger zur Verfügung stehen, um im Endeffekt so eine Art Luxusbedürfnis zu erfüllen.
Ja, was dieser Student Julian Pfeiffer, was der anspricht, ist ein Zweifel, den sehr viele Studierende der Technikwissenschaften haben, ob sie nämlich später überhaupt an Technologieentwicklung beruflich wirklich teilnehmen wollen, weil sie dann ja unweigerlich auch verantwortlich wären für die Nebenwirkungen dieser Technik und die Frage ist, ob sie diese Verantwortung später in Unternehmen ansprechen dürfen.
Und was ja auch spannend ist, wir diskutieren aktuell ziemlich viel über jetzt zum Beispiel ChatGPT, eine ja recht technische Sache, ein Chatbot, den wir nutzen können. Anders, emotionaler wird die Lage, die Debatte bei anderen Innovationen, zum Beispiel die Reproduktionstechnologie. Hier geht es ja um direkte Eingriffe in den menschlichen Körper, unsere Hardware sozusagen. Und besonders umstritten hier Leihmutterschaft, also das Austragen von Kindern für andere. In Deutschland ist es verboten, aber die Ampelkoalition hat gerade eine Kommission gebildet, um dieses Verbot zu überprüfen. Anders ist die Lage in Mexiko. Das ist ein aktuell attraktives Ziel für Menschen mit Kinderwunsch aus dem Ausland tatsächlich. Wie wird dort darüber diskutiert? Und lagern wir ethische Probleme aus? Dahin schauen wir jetzt einmal in den Systemfragen. Mirjana Jandik mit einem Blick auf Mexiko.
Als ich 2013 eben das erste Mal in Mexiko war, da war das Thema Leihmutterschaft noch überhaupt kein Thema. Also wenn man mit zum Beispiel Taxifahrern oder Taxifahrerinnen darüber gesprochen hat oder mit Leuten auf der Straße, die hatten alle noch überhaupt nicht davon gehört, was Leihmutterschaft ist. Und 2015, da war das Wort in aller Munde und es gab wie so ein öffentliches Bewusstsein dafür.
Reproduktionstechnologie macht es möglich, dass Menschen mit Gebärmutter Kinder für andere austragen. Dafür werden eigene oder gespendete Eizellen künstlich befruchtet und der Leihmutter eingesetzt. In Deutschland ist das verboten, aber in Mexiko weitgehend rechtliche Grauzone. Obwohl Leihmutterschaft in Mexiko schon seit den 1990ern praktiziert wird, kam die Debatte über Ethik und Moral eigentlich erst 2015 so richtig in Gang, sagt Schur. Warum?
Es war tatsächlich so, dass eigentlich 2013 dort so richtig der Beginn dieses Leihmutterschaftsbusiness war.
Denn Länder wie Indien und Thailand hatten begonnen, Leihmutterschaft für AusländerInnen einzuschränken.
Und dann war eben Mexiko quasi so ein bisschen der neue Hotspot, vor allem für homosexuelle Paare, also für schwule Männer aus Europa und aus Nordamerika, aber auch weltweit.
In der EU verbieten aktuell alle Länder kommerzielle Leihmutterschaft, also Leihmutterschaft gegen Geld. Mit dem Hinweis auf das Kindeswohl und die potenzielle Gefährdung der Leihmütter. In Ländern mit weniger strengen Regeln machen Vermittlungsagenturen hingegen Millionengeschäfte. Denn wenn das Heimatland Leihmutterschaft verbietet, versuchen Singles und hetero- wie homosexuelle Paare mit Kinderwunsch ihr Glück nicht selten im Ausland. Auch in Mexiko wurde das erkannt.
Und dann kam es quasi immer mehr auch zu einem Druck, denke vor allem auch von rechtskonservativen und religiösen Bewegungen, Leihmutterschaft stärker zu regulieren, einfach weil es auch viel mehr im Bewusstsein war.
2015 schränkte der Hotspot-Bundesstaat Tabasco das internationale Leihmutterschaftsbusiness mit einer rechtlichen Regulierung ein. Nur noch heterosexuelle Paare mit mexikanischer Staatsangehörigkeit sollten Leihmutterschaft in Anspruch nehmen können. Für die mexikanische Anthropologin Eugenia Olavarria ist der Einfluss der katholischen Kirche dabei nicht zu unterschätzen.
Es gibt immerhin zwei Instruktionen des Vatikans, die künstliche Befruchtung und erst recht Leihmutterschaft stigmatisieren.
Deswegen werde gerade in katholisch geprägten Ländern wie Mexiko Leihmutterschaft oft wenig thematisiert und bleibe in der rechtlichen Grauzone. Interessant aber, der christliche Glaube kann gleichzeitig auch Rechtfertigung der Leihmutterschaft sein. Auf Facebook, wo sich viele Leihmütter und Wunscheltern zusammenfinden, werben Agenturen mit dem Bild vom Klapperstorch. Also die Leihmutter, die als Storchenmama einer Familie zum Wunschkind verhilft. Viele schreiben hier, sie möchten aus christlicher Nächstenliebe Leihmütter sein. Für Caroline Schur ergibt das Sinn.
Gesellschaftlich gesehen war es andererseits schon so, dass Familie eben in Mexiko als sehr wichtig angesehen wird und dass es so ein Verständnis davon gibt, es ist wichtig, Kinder zu haben und es gehört irgendwie auch zu einem schönen Leben dazu und dass man irgendwie dazu auch beitragen möchte, dieses Geschenk zu geben.
Ein Kind als Geschenk oder als Business? Und wer soll in Mexiko ein Recht darauf haben? Nur MexikanerInnen? Nur Heterosexuelle? Nur Reiche? 2021 hat der oberste Gerichtshof die Bundesstaaten aufgefordert, verfassungskonforme, also nicht diskriminierende Regulierungen zu finden. Bisher ist das aber erst in 5 von 32 Bundesstaaten passiert. Gespannt schaut man deswegen auf Mexiko-Stadt, das Strahlkraft auf das gesamte Land hat. Nein zu Mietbäuchen. Es sind ein paar Dutzend Frauen, die das auf dem Platz vor dem Kongressgebäude von Mexiko-Stadt rufen. Bei einer Protestaktion vor einem Jahr gegen eine Gesetzesinitiative zur Legalisierung von Leihmutterschaft. Sie riefen auch:
Somos mujeres, no incubadoras! Somos mujeres, no incubadoras!
Wir sind Frauen, keine Brutkästen. Einige von ihnen trugen lange rote Capes mit Kapuze und darunter weiße Hauben, wie die Frauen in der Serie The Handmaid's Tale. Auf Deutsch: Der Report der Magd. Da wird eine Welt gezeigt, in der die meisten Frauen unfruchtbar sind und die wenigen, die noch Kinder zeugen können, von der Oberschicht als Gebärmaschinen missbraucht werden. Die Frauen hier auf dem Platz vorm Kongress sehen diese Dystopie Wirklichkeit geworden. Sie kritisieren: Leihmutterschaftsagenturen machten Profite auf dem Rücken von armen und marginalisierten Frauen.
Diese Einschätzung teilt aber längst nicht die ganze Gesellschaft,
sagt die Anthropologin Eugenia Olavarria. Wer Leihmutterschaft befürwortet, argumentiert zum Beispiel mit dem Gleichheitsgrundsatz. Jeder habe das Recht auf Fortpflanzung.
Oft wird nicht über die Perspektive der Leihmütter selbst gesprochen. Sie sind in der Regel selbst Mütter, weil das auch eine Vorgabe ist. Die meisten sind ledig, manche verheiratet mit mittlerem Bildungsabschluss. Viele sind katholisch, andere nicht. Sie wünschen sich mehr Kontakt mit den Wunscheltern und mehr Mitspracherecht im Prozess. Und sie fordern, dass die Leihmutterschaft nicht die einzige Einnahmequelle der Leihmütter sein sollte.
Mit diesen komplexen ethischen Fragestellungen muss sich die mexikanische Gesellschaft jetzt auseinandersetzen. Auch weil Länder wie Deutschland und Frankreich Leihmutterschaft strikt verbieten und diese Probleme damit auslagern. Oder? Caroline Schur?
Es ist eine Auslagerung von Problemen, aber ich denke, wenn man quasi einfach sagt, man erlaubt es, es ist auch ein Türöffner, dass es einfach viel mehr Leute machen oder dass, solange das Verbot besteht, auch eine größere moralische Hürde gibt.
Nur, bei Leihmutterschaft sei die Sache deutlich komplexer als der reiche Norden beutet den armen Süden aus. Eugenia Olavarria.
Was bezeichnen wir denn als den Süden? Die mexikanische Oberschicht geht für Fruchtbarkeitsbehandlungen lieber in die USA, als sie in Mexiko zu machen.
Und bei dieser Diskussion wird es nicht bleiben. Die Geografin Schur geht davon aus, in der Reproduktionstechnologie ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Und damit müsste auch in der Wissenschaft viel stärker über ethische Fragen diskutiert werden.
Und sonst denke ich, dass diese Technologien auch alle nur temporär sein werden und es wahrscheinlich bald neue Technologien gibt, die die jetzigen eigentlich dann auch wieder ersetzen, also mit künstlichem Uterus, Klonen und so weiter. Also ich denke, das sind auch alles immer nur temporäre Sachen. Ich denke, was wirklich problematisch ist, dass eigentlich die gesellschaftliche Debatte immer der technologischen Entwicklung hinterherhinkt und dann schon diese Idee ist, was technisch möglich ist, muss auch gemacht werden.
Das Beispiel Leihmutterschaft zeigt also, es spielt so einiges eine große Rolle, unabhängig vom Thema Ökonomisierung, Gewinne. Stichwort Religion zum Beispiel, Stichwort Familienbild, Stichwort generell, was für Werte und Normen hat man? Andreas Beckmann und ich, wir sind jetzt hier nach wie vor zusammengeschaltet. Andreas, wenn ich jetzt frage, was können wir denn lernen, wenn also ja klar ist, manches zeigt sich eben auch erst in der Nutzung, im jeweiligen Kontext. Wie sieht das dann aus?
Für Judith Simon, die Professorin für Technikphilosophie an der Uni Hamburg, heißt das, wir müssen uns jede Technologie im Grunde genommen zweimal angucken. In der Entwicklung, klar, darüber haben wir schon gesprochen, aber eben auch in der Frühphase ihrer Nutzung. Und wir müssen uns dabei beide Male auf vor allen Dingen eine Fragestellung konzentrieren. Was macht diese Technik und dann eben auch ihre Anwendung mit den Menschen? Und genau diese Frage hat sie, Judith Simon, in letzter Zeit mit Kolleginnen im Ethikrat ganz intensiv diskutiert, bezogen auf künstliche Intelligenz.
Wir schauen uns im Grunde genommen an, was passiert, wenn wir zunehmend bestimmte Tätigkeiten, die vorher Menschen ausgeübt haben, an Maschinen delegieren und insbesondere an KI in Bereichen wie Medizin, Bildung, öffentlicher Verwaltung und auch im Bereich der öffentlichen Meinungsbildung.
Und diese Überlegung wird der Ethikrat übrigens bald, nämlich Mitte März, veröffentlichen in einem 200 Seiten starken Papier. Und ChatGPT, so viel darf man schon vorwegnehmen, spielt da nur ganz am Rande eine Rolle, weil diese Technologie erst auf den Markt kam, als das Papier praktisch schon fertig war.
Und spielt denn in dem Ganzen auch eine Rolle, wer sich in diesen Diskussionen beteiligt?
Zu der Frage hat Claudia Plattner kürzlich ein interessantes Statement abgegeben. Sie hat Anfang Februar ihr Amt angetreten als Leiterin des Bundesamtes für Sicherheit der Informationstechnik. Und bei ihrer Amtseinführung sagte sie, man müsse mehr auf weibliche Stimmen hören, die mehr zu Wort kommen lassen, damit Technikentwicklung nicht Sicherheitsrisiken heraufbeschwöre. Denn ihrer Erfahrung nach sind es eben vor allen Dingen Forscherinnen und Entwicklerinnen, die solche Probleme eher ansprechen. Aber oft genug ist eben Technik immer noch, rein statistisch gesehen, doch überwiegend in Männerhand. Und dieses Argument kann man mit dem Beitrag von Mirjana Jandik, den wir eben gehört haben, nochmal erweitern. Sie hat ja gezeigt, was in dem einen Land ausgehandelt wird, das muss in einem anderen noch lange nicht hilfreich oder vernünftig sein. Man sollte Ethikdebatten also möglichst international führen. Auch deshalb, weil die Chancen und Risiken von Technologien eben ungleich verteilt sind. Und zwar sind sie das nicht nur im Weltmaßstab, sondern auch hierzulande.
Was heißt das, ungleich, auch hierzulande? Hast du da ein Beispiel?
Also Beispiele findet man da wirklich zuhauf bei Katharina Zweig. Sie ist Informatikprofessorin in Kaiserslautern und in zwei Wochen macht sie übrigens eine Veranstaltung hier in Berlin, Kann KI Gerechtigkeit? Da geht es darum, dass die Justiz ja schon zunehmend auf künstliche Intelligenz zurückgreift, um Urteile vorzuformulieren, nicht auszuformulieren, aber vorzuformulieren. Und wenn diese KI alle relevanten Daten bekommt, dann kann sie ziemlich schematisch Schuld oder Unschuld oder nicht Schuld bestimmen und sogar eine juristisch mögliche Spannbreite von Strafmaßen benennen. Aber was sie nicht kann, ist Angeklagten, Zeugen oder Opfern menschlich gerecht zu werden, weil ihr eben entscheidende Fähigkeiten, die ein Richter oder eine Richterin hat, fehlen. Vor allen Dingen das Gespür dafür, wie man Ermessensspielräume ausfüllt, wie man auf Menschen empathisch zugeht, um am Ende zu einem einigermaßen gerechten Urteil zu kommen. Und dieses Einzelbeispiel der Justiz, das kann man dann wiederum verallgemeinern mit Judith Simon, der Hamburger Philosophin. Die sagt nämlich, man kann im Grunde für sämtliche Bereiche der Gesellschaft dieses Thema durchdiskutieren. Ganz einfach, weil Technologien wie eben KI immer das Potenzial haben, in alle Sphären der Gesellschaft vorzudringen.
Deswegen bedarf es institutionell auch eine stärkere Verankerung von ethischen Diskussionen in der Schule, in der Ausbildung, an der Universität und Ähnliches, um da auch so ein bisschen so eine Möglichkeiten und Fähigkeiten, aber auch Reflexionsräume zu schaffen.
Wenn ich dann jetzt unsere Frage nehme, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, warum kommt die Ethik eigentlich immer an zweiter Stelle? Dann sieht es jetzt, würde ich sagen, so aus. Erstens, sie kommt es gar nicht. Es kommt eben darauf an, was man hier erwartet. Entwicklerinnen und Entwickler haben schon vieles in der Hand. Und zweitens, manches zeigt sich eben wirklich erst später, oder?
Ja, und ich würde sagen, wir sind fast wieder am Anfang bei diesem Punkt. Die Ethik ist immer dabei, nur wir reden nicht drüber. Und das sollten wir versuchen zu ändern, dass wir viele Menschen an solchen Debatten beteiligen, und zwar Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, auch damit sozusagen alle mit ihren sozusagen ethisch begründeten Bedürfnissen dann auch irgendwie mal gehört werden zumindest.
Und zusätzlich an dieser Stelle jetzt nochmal ein letzter Schwenk nach Darmstadt. Denn ein wenig anders formuliert hat es Michelle van Geldere, auch eine der Studierenden der Technikphilosophie da, und sie arbeitet auch selbst schon in einem Tech-Startup.
Es gibt auch immer noch viele Ingenieure, die uns Philosophen belächeln und halt Fragen stellen, ob wir später mal in der Sinnfabrik arbeiten möchten.
Wir brauchen ein gesellschaftliches Gesprächsklima, in dem es möglich ist, offen, sachlich und ohne Scham über Existenz- und Zukunftsängste zu sprechen und gemeinsam Lösungen dafür zu finden.
Das war sie, Sendung Nummer 1 der Systemfragen. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre und eure Zeit heute. Und dann blinzle ich auch schon einmal auf das Thema kommende Woche, die zweite Sendung. Da geht es um den öffentlichen Raum und die Frage, warum ist es wichtig, dass sich Jüngere hier eigentlich auch mal daneben benehmen dürfen? Dass auf unseren Plätzen und in unseren Parks zum Beispiel nicht immer nur alles gesittet und ordentlich abläuft. Das nächste Woche Donnerstag, 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk oder in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und natürlich können wir auch überall gehört werden, wo es Podcasts gibt.